Was Hebammen wirklich denken. Dein Podcast von hebammentesten.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was Hebammen wirklich denken, der Podcast von hebammentesten.de. Ich bin Tina, selbst zweifach Mama und Teil des Hebammentesten-Teams. Ich freue mich, heute euer Host zu sein und begrüße wie immer Hebamme Franzi an meiner Seite. Hi Franzi!
Hallo Tina. Ja, ich freue mich auch sehr, dabei sein zu dürfen. Ich bin Hebamme, ich stelle mich einmal kurz vor und ich bin auch Mama von selber zwei Mädchen, die mittlerweile schon 7 und 11 sind. Ich betreue Schwangere in der Vorsorge und auch Wöchnerinnen in der Nachsorge. Ich gebe Kurse, Geburtsvorbereitungskurse, Rückbildungskurse, habe eine regelmäßige Sprechstunde im Flüchtlingsheim als Hebamme und arbeite zudem noch in der Klinik und betreue Geburten. Genau. Sonst könnt ihr mich auch noch in dem Podcast Projekt Baby hören, aber heute freue ich mich sehr, hier sein zu dürfen.
Schön, hi Franzi. Willst du unseren Gast vorstellen, Franzi, heute in dieser Runde?
Ja, super gerne. Wir haben heute zu Gast Marie-Louise Niklaus und freuen uns, über etwas ganz Besonderes reden zu dürfen. Magst du dich einmal vorstellen?
Ja, dann auch hallo von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Ich freue mich, heute teil zu sein. Ich bin Marie-Louise. Ich bin Marketing-Managerin bei der Babymove-Gruppe. Die Babymove-Gruppe besteht aus drei Marken. Das ist einmal Babymove, sicherlich die bekannteste Marke, Badabül und Dumu. Der Fokus liegt heute auch viel auf unserer Marke Dumu. Und mit allen unseren Marken begleiten wir Produkte von der Schwangerschaft bis hin zum Kleinkindalter und ich kümmere mich für alle Marken ums Thema Marketing, für den Dachraum, sei es zum Beispiel Social Media, aber auch Influencer oder auch die Kommunikation mit Hebammen. Und da ich aktuell auch selbst mein erstes Kind erwarte, blicke ich natürlich auch nochmal auf eine andere Perspektive heute auf viele spannende Themen, wie unter anderem auch das Wochenbett, und ich freue mich auf unsere heutige Folge.
Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle.
Genau, herzlichen Glückwunsch zur Schwangerschaft. Das sind richtig tolle Nachrichten. Und dann sind wir heute, glaube ich, eine super Runde für das Thema, über das wir heute sprechen wollen. Und zwar geht es um ein Thema, das oft in der Schwangerschaft und in der Vorbereitung auf das Kind so ein bisschen eigentlich hinten runterfällt. Und zwar das Thema Wochenbett. Ich glaube, viele haben eine sehr romantische Vorstellung vom Wochenbett. Ganz viel Kuschelzeit, Kennenlernen, Ankommen und das ist auch so. Genauso ist das Wochenbett. Aber das Wochenbett hat auch eine sehr, sehr fordernde Seite, eine sehr anstrengende Seite. Und auch die wollen wir heute beleuchten. Franzi, bevor wir richtig reinstarten, kannst du unseren Hörerinnen und Hörern nochmal einordnen, was genau das Wochenbett eigentlich ist und was du in der Beratung ganz konkret so für Erwartungen an das Wochenbett von deinen Schwangeren wahrnimmst?
Also das Wochenbett, das ist die Zeit, die beginnt, wenn die Plazenta geboren ist, im besten Fall noch die Geburtsverletzungen genäht sind, dann beginnt das Wochenbett und die ersten 10 Tage beinhalten das frühe Wochenbett und danach beginnt das späte Wochenbett, das je nach Definition 8 bis 12 Wochen dauert. Ne? Also 3 Monate, wo quasi der Körper der Frau sich regeneriert, heilt, wo diverse Laktationsprozesse beginnen und eben auch ganz viele andere körperliche Umstellungen, die im Laufe der Schwangerschaft passiert sind. Ne? Jedenfalls darf das auch länger dauern, aber da in diesen 3 Monaten passiert eben ganz, ganz viel. Und ich betreue ja nun sehr, sehr viele Frauen aus unterschiedlichen Ländern, Kulturen, Nationen. Und merke immer wieder, dass Wochenbett schon auch je nachdem, wo man so landet, in welcher Nation, in welcher Kultur, sehr unterschiedlich behandelt wird und auch die Vorstellungen da sehr weit auseinandergehen. Also ist es schon so, dass viele Frauen, so wie du das gerade gesagt hast, Tina, denken, ach, das wird so toll und ich halte die ganze Zeit mein Baby auf dem Arm und kann faul auf der Couch rumliegen. Ja, ihr werdet viel auf der Couch rumliegen und im Bett, aber das kann auch sehr anstrengend sein, ne? Diese ganzen Heilungsprozesse, dieses ganze Stillen, was ja gerade beim ersten Kind auch nochmal eine ganz neue Erfahrung ist, können eine Frau schon wahnsinnig herausfordern, ne? Da passieren viele Sachen, wo viele Frauen mir dann immer wieder sagen, boah, also hätte mir das vorher jemand gesagt, dann hätte ich wirklich, weiß ich nicht, mich anders vorbereitet oder hätte das gerne vorher gewusst, ne? Also das sind schon viele Sachen, wo Frauen in so einen Ausnahmezustand geraten. Sowohl mega positiv, weil man dann denkt, oh mein Gott, ich habe hier dieses Leben erschaffen und gewöhne mich an das Baby. Und es ist auch sehr schön, diese neue Beziehung zum Partner zu haben, dass man auf einmal so ein Elternpaar ist. Aber eben auch viele Sachen, wo man merkt so, okay, wow, ich dachte, ich passe jetzt hier wieder in meine alte Jeans und was ist das jetzt hier für eine Blutung und warum habe ich wunde Brustwarzen? Also viele Sachen, wo man erstmal ein bisschen überfordert ist mit der Gesamtsituation.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt und das Thema Vorbereitung, was du angesprochen hast, das soll heute auch ein großes Thema hier im Podcast sein. Und damit, Marie-Louise, würde ich gerne einmal die Brücke zu dir schlagen, warum du heute bei uns bist. Und zwar eure Marke Dumu positioniert sich ganz klar rund um Schwangerschaft und Wochenbett und möchte ganz offen über diese Phase sprechen. Warum ist das so ein Anliegen für euch?
Genau, wir haben uns bewusst dazu entschieden, von Kinderwunsch bis Schwangerschaft, aber auch dann Wochenbett und darüber hinaus einfach offener zu sprechen, die Kommunikation offen zu gestalten. Denn wie ihr schon gesagt habt, meistens ist dieses gesellschaftliche Wunschbild auf das Baby ist jetzt da, alles ist perfekt und es sind nur Glücksgefühle, die ausgeschüttet werden. Aber oftmals sind da ja auch noch viele andere Gefühle, die müssen nicht sein, aber die können natürlich auch kommen. Und man ist überfordert, der Körper muss heilen und man hat Schmerzen und man kann einfach dieses positive vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch nicht überwiegen lassen jeden Tag. Und deswegen wollen wir dafür alle Eltern, die es auch gerade vielleicht zum ersten Mal sind, den Druck rausnehmen. Wir wollen sagen, jeder empfindet das Wochenbett individuell. Keiner hat eine Vorstellung davon, wenn er es zum ersten Mal macht. Oder er hat eine Vorstellung, aber die muss dann natürlich nicht der Realität entsprechen. Und wir wollen auch als Marke eine Kultur fördern, in der Offenheit und auch Selbstfürsorge für sich selbst, für die ganze Familie selbstverständlich zum Wochenbett dazugehören. Und deswegen möchten wir ein Stück weit auch Aufklärungsarbeit leisten, das und auch die Schattenseiten sozusagen zeigen und auch gerade für Mamas mit unseren Produkten und mit der Marke die Selbstfürsorge im Wochenbett stärken, um einfach nochmal zu begleiten und ja, das Ganze nochmal ein Stück weit einfacher zu gestalten.
Ja, finde ich wirklich ein ganz, ganz tolles Thema, was ihr euch da auf die Fahne geschrieben habt. Also auch ich selber bei beiden Schwangerschaften hatte eine Vorstellung vom Wochenbett. Bei beiden waren es ganz unterschiedliche Wochenbetten. Ist das die Mehrzahl? War es ganz unterschiedlich tatsächlich. Und man muss aber dann auch wirklich loslassen können, ne? Wenn man merkt, okay, das hier läuft jetzt gerade ein bisschen anders. Und Franzi, vielleicht kannst du noch mal ganz genau uns erklären, warum ist das Wochenbett denn so fordernd für die Mama?
Es sind schon auch die Hormone, die viel bei einer Frau verändern, ne? Also man muss sich jetzt vorstellen, die Plazenta ist raus und die Hormone, die die Schwangerschaft aufrechterhalten, sinken so über 3 Tage ab erstmal, ne? Dann fangen aber parallel durch den Saugprozess des Babys, wenn gestillt wird, eben auch die Stillhormone an, richtig hoch zu steigen. Und oft befinden sich Frauen in so einem emotionalen Ausnahmezustand, weil dieser Hormonabfall und dieser Hormonsteigerung dafür sorgen, dass Frauen ja manchmal in so eine Art Baby-Blues kommen, ne? Die Gefühle spielen einfach verrückt. Hinzu kommen natürlich dann auch diese ganzen gesellschaftlichen Erwartungen von Familie, von Freunden, die sagen, wow, du musst doch jetzt voll happy sein mit dem Baby. Und oft ist die Erfahrung der Geburt noch gar nicht verarbeitet, ne? Frauen müssen das Wochenbett emotional auch erstmal begreifen als solches, die Geburt verarbeiten, dann diese neuen Zeitabstände, wo jemand etwas von einem möchte, also Baby, was alle 2 Stunden gestillt wird und gewickelt wird. Das sind ja so Zeitslots, die man vorher nicht hatte, ne? Also all diese Sachen, der Schlafentzug plus die heilenden Geburtsverletzungen, Blutungen können schon zu einer emotionalen, aber auch körperlichen Belastung werden. Und deswegen ist es so wahnsinnig herausfordernd, immer wieder.
Ja, und stellst du in der Beratung auch oft fest, dass es vielleicht Tabuthemen gibt, Dinge, die Frauen sich nicht trauen anzusprechen? Was sind ganz klare Themen, wo du sagst, das spreche ich an, weil das ist ein Tabu und da müssen wir jetzt drüber sprechen, es muss offen kommuniziert werden?
Ja, also es gibt schon immer ganz viele so Grauzonen und Schambereiche, gerade das Thema so Geburtsverletzungen, das ist immer sowas, reden die nicht gerne drüber, obwohl das so wichtig ist, aber Ich habe das Gefühl, die Frauen nehmen das als eine Form von Schwäche wahr, dass sie da jetzt sowas haben, da unten, ne? Also es wird immer auch immer nicht so gut benannt, gerade auch so Stuhlgang nach der Geburt. Ich frage das natürlich ab, weil das ein wichtiger Punkt ist, ne? Der Darm ist erstmal ein bisschen lahmgelegt, möchten die Frauen auch immer nicht so gern drüber reden. Dann, wie sieht deine Blutung aus? Wann redet man darüber, ne? Mhm. Also man spricht ja jetzt auch selbst darüber, wie die Periode aussieht und so weiter. Und das ist dann ein sehr intimer Moment, auf den man teilt. Dann sitzt manchmal der Partner noch daneben oder die Schwiegermutter irgendwie werkelt in der Küche um die Ecke. Das sind dann so Sachen so, möchte ich jetzt über meinen Stuhlgang und über meine Blutung reden? Dann kommen halt spätere Themen dazu, wie Sexualität, Verhütung. Auch das spreche ich natürlich an, weil es da super viele informative Facts gibt, die Frauen wissen sollten oder Paare wissen sollten. Also ich nehme auch oft die Männer mit ins Boot und sage, hey, ich spreche das jetzt hier an, weil das mag noch meilenweit entfernt für euch klingen, irgendwann mal wieder Geschlechtsverkehr zu haben, aber wie habt ihr euch das gedacht mit der Verhütung? Wisst ihr, wie das ist in der Stillzeit, was es da für Facts gibt, ne, die einen dann vielleicht überraschen? And many more. Tina, ich will es ehrlich, es sind so viele Sachen. Ich habe immer das Gefühl, ich bin da wie, weiß ich nicht, Dr. Sommer-Team von Bravo früher, die dann da irgendwie diverse Themen anspricht, wo dann immer alle so ein bisschen sich wegdrehen und sagen, oh, die Hebamme, was spricht die jetzt schon wieder an, ne?
Ja.
Ganz viele Sachen, also, oder dann haben die Haarausfall oder die Haut verändert sich, alles so Sachen, wo die denken, so insgeheim habe ich das Gefühl, sie denken, ich müsste das eigentlich wissen,
ja,
aber sie wissen es halt nicht und dann spreche ich es natürlich ganz offen an und genau, oder Gewicht auch, ne, Gewicht, wie viel Gewicht haben die jetzt nach der Geburt verloren, wie viel ist noch da, das ist auch immer so ein Charmthema, also, es ist wirklich eine Tretminenlandschaft für mich als Hebamme manchmal, aber ich gehe da immer munter rein und versuche einfach aufzuklären auf eine empathische Art und Weise.
Ja, und ich glaube, da hast du gerade einen ganz, ganz wichtigen Punkt gemacht. Und zwar, die Frauen glauben, sie müssten das wissen, was jetzt mit ihrem Körper gerade passiert und was das alles hier bedeutet. Und dass es vielleicht normal ist, Hämorrhoiden zu haben nach einer Geburt oder im Wochenbett, was auch immer. Aber ist natürlich extrem schambehaftet. Marie-Louise, bei Babymove und insbesondere bei Dumu habt ihr euch eben auch die Enttabuisierung des Wochenbetts auf die Fahne geschrieben. Willst du uns dazu noch ein bisschen was erzählen?
Ja, sehr gerne. Also unsere Mission allgemein, kann man sagen, ist es, Frauen vor und während des Mutterseins zu stärken, damit sie sich einmal stark, schön, aber auch wohlfühlen, auch an den weniger guten Tagen. Also auch vielleicht zu akzeptieren, okay, ich fühle mich jetzt trotzdem schön, weil ich sehe, mein Körper hat eine Geburt durchgemacht und ich kann mich aber trotzdem schön fühlen, auch wenn ich vielleicht nicht so aussehe wie vorher. Das ist ja auch, sage ich mal, immer ein sehr großes Thema. Und einfach diese ganzen Perspektiven wollen wir aufzeigen. Und das ist uns ein ganz wesentliches Anliegen, dass wir da offen drüber sprechen, auch als Marke und Unterstützung bieten und im Prinzip auch Support, dass es einfach diesen zusätzlichen Druck nimmt, den Franzi auch eben gesagt hat. Also Druck, Sachen vielleicht nicht zu sagen oder Druck, Sachen zu verschönern. Und wir wollen auch einfach zeigen, dass es gar nicht nötig ist, dass man sich da versteckt und dass man irgendwie durchhalten muss oder funktionieren muss, obwohl man so viele Körperprozesse gerade hat, die da gleichzeitig funktionieren. Und deswegen wollen wir da einfach auch nochmal ein Statement setzen, dass das nicht so sein muss, weil wir hier auch nicht nur die Verantwortung von Familie und Freunde sehen, die zum Beispiel sowas auch sagen, sondern auch die Verantwortung von Marken, dass Marken nicht bewerten oder Schönheitsideale aufzeigen, sondern einfach Räume öffnen und auch Ehrlichkeit erlaubt ist, sich Frauen gesehen und verstanden fühlen. Und genau aus diesem Verständnis raus ist auch unsere Kooperation entstanden, zum Beispiel mit dem belgischen Unternehmen Shincare, die wir letztes Jahr gestartet haben, die Intimpflegeprodukte anbieten, die natürlich auch gerade in dieser Zeit nach der Geburt sehr relevant sind. Und deswegen möchten wir auch gerade in dem Bereich nochmal die Aufklärung fördern und Produkte anbieten, die Unterstützung bieten.
Schön, wirklich. Wir gehen noch näher auf diese Produkte nachher ein. Finde ich auch alles ganz spannend, was ihr da ins Leben gerufen habt in dieser Kooperation. Wenn wir jetzt eben davon sprechen, Franzi, die Frauen glauben, sie müssten das wissen, dann gehen wir ganz klar in die Richtung, Vorbereitung müsste eigentlich dann eine andere sein, wenn sie halt dann am Ende, oder du ja auch feststellst, die Frauen wissen das alles einfach nicht. Wie bereitest du deine Schwangeren vor auf das Wochenbett?
Also ich versuche sie schon in der Schwangerschaft auch regelmäßig zu sehen und gebe Handouts aus, was man dann später nochmal nachlesen kann, versuche, dass das so ein bisschen längerfristig bleibt, schicke den Frauen oft informative Videos und Links, dass die sich so ein bisschen auch selber informieren können. Es ist ja wie in der Schule, ne? Wenn man selber dann Sachen erarbeitet hat, dann bleibt es eben auch mehr hängen.
Ja.
In meinen Geburtsvorbereitungskursen bereite ich sie natürlich vor. Ich mache kleine Quizrunden und so weiter, dass das irgendwie auch Spaß macht, sich darüber zu informieren. Und versuche sie aber auch ergebnisoffen zu informieren. Ich persönlich finde, dass Stillen auch ein Thema ist, was in Schulen schon auch mehr Raum einnehmen sollte. Denn es sind so basically so Sachen, so Wissen, die im Prinzip von Anfang an im Grundgedanken von jungen Menschen auch etabliert werden sollten, ne? Dass Stillen nicht nur eine Sache ist, die irgendwie dann die Frau im Wochenbett betrifft, sondern dass es was Gesellschaftliches ist, was wir alle lernen können. Und ich glaube, Erwartungen realistisch einordnen ist auf jeden Fall ein Punkt, der wichtig ist, dass man sagt, sei offen, nimm den Druck raus. Man kann sich natürlich auch vorbereiten, bestimmte Sachen da haben im Wochenbett, dass man eben dann nicht diese unnötigen Wege hat, wenn man nachts um 3 dies und jenes bräuchte, was man eigentlich locker da haben könnte. Da habe ich diverse Listen und gucke eben, was Frauen so brauchen und bereite das mit denen so vor. Gerade wenn der Nestbautrieb dann kickt zum Ende der Schwangerschaft, freuen die sich dann auch, das vorzubereiten. Ansonsten eben auch den Körper verstehen als heilenden und arbeitenden Prozess, ja, dass man nicht vergisst, dass das halt auch wie Sport ist, wenn der Körper dann schwitzt und sich umstellt, dass das wahnsinnig viele Prozesse sind, die da in so einer Frau passieren, die Zeit brauchen und die auch nicht immer gleich so wie bei Heidi Klum aussehen müssen, ja, also dass man auch weiß, okay, es ist ganz normal, das, was mit mir gerade passiert und dass da noch ein Bauch ist, obwohl da kein Baby mehr drin ist, ist auch ganz normal. Ne? Also all diese grundlegenden Fakten früh erklären und ansetzen, aber auch reflektieren. Also wie stellst du dir das Wochenbett vor? Was gibt's Sachen, was weißt du schon darüber? Ne? Und dann da ansetzen.
Ja, und wenn wir vielleicht in das Thema so ein bisschen noch Selbstfürsorge gehen, Pflege, hast du da ein paar Tipps, was Frauen machen könnten, wie sie sich ausstatten können, vorbereiten können?
Also genau, Pflege ist auf jeden Fall, die Haut verändert sich ja wahnsinnig viel in der Schwangerschaft, ne? Die dehnt sich wahnsinnig aus und viele Frauen haben natürlich Angst vor Dehnungsstreifen und so weiter. Also man kann natürlich die Haut gut pflegen einfach, das sollte man generell tun, dass man einfach pH-neutral arbeitet und schaut, wie viel Wasser setzt man in der Haut aus und wie viel Pflege gibt man da rein. Ich sag halt, dass halt eine Haut immer sehr individuell ist. Also jede Frau reagiert anders auf eine Schwangerschaft. Bei manchen sieht man das gar nicht und manche haben ganz zerrissenen Bauch danach. Das ist eben manchmal so. Die Genetik gibt uns halt unterschiedliche Sachen mit in die Wiege. Man kann auf jeden Fall den Damm vorbereiten, zum Beispiel vor einer Geburt, also so eine Dammmassage machen. Es gibt halt keine wissenschaftliche Evidenz dafür. Oft ist es aber schon so, dass die Frauen durch so eine Dammmassage mehr Kontakt zu sich selber finden zum Ende der Schwangerschaft hin. Und wie soll ich sagen, also durch die Dehnung des Gewebes, ne, durch diese Massage, brennt das ja auch manchmal so ein bisschen. Und ich habe das Gefühl, dass Frauen sich emotional besser auf so eine Geburt vorbereiten können, wenn sie sich einfach mit dieser Passage ihres Körpers befassen und sagen so, ah ja, ich habe jetzt aktiv was gemacht, dass das gut klappt. Ich versuche das zu regulieren, dass ich das Gewebe dehnen kann. Es ist halt immer die Frage, jede Frau, jeder Körper ist anders, funktioniert das oder nicht? Aber klar, ich erkläre das gerne und zeige das auch immer gerne anhand dieser Stelle der Hand, ne? Also wenn man die so hält und dann massiert eine ganze Weile, dann merkt man, hat man schon das Gefühl, dass die Haut da deutlich dehnbarer ist und so weiter. Also ich meine, unsere Haut ist ja auch sehr elastisch.
Vielleicht noch kurz für unsere Zuhörerin. Franzi hat sich gerade zwischen Daumen und Zeigefinger gedrückt, die Haut.
Genau, hier, diese weiche Stelle, wenn man die länger massiert und die so richtig schön mit Öl bearbeitet, dann ist man mega erstaunt, dass die danach viel dehnbarer ist als noch vorher. Das mache ich manchmal gerne im Geburtsvorbereitungskurs, um das so ein bisschen zu zeigen, was unsere Haut eigentlich kann.
Ja, nee, deswegen habe ich gerade so, wir müssen kurz noch erklären, was du gezeigt hast, weil ich sehe dich, aber ja. Später sieht es niemand mehr. Finde ich einen guten Tipp. Habe ich so nie bekommen, den Tipp. Und wenn das quasi vergleichbar ist mit dem Gewebe im Dammbereich, ne, ist es ja super spannend. Marie-Louise, jetzt glaube ich, ist genau der richtige Moment, dass wir vielleicht ein bisschen auf eure Produkte einmal eingehen. Möchtest du was in euren Produkten erzählen für uns?
Genau, ich hatte das ja schon kurz angerissen. Wie gesagt, wir haben mit Dumo ja auch ein großes Sortiment zum Beispiel für die Schwangerschaft und Stillkissen. Aber ergänzend dazu haben wir, wie gesagt, letztes Jahr eine Co-Branding-Aktion mit dem belgischen Unternehmen Shincare gemacht, bekannt für Intimpflegeprodukte auf natürlicher Basis, die entwickelt worden sind. Und da haben wir im Prinzip einmal ein Set für die Schwangerschaft und einmal auch ein Set fürs Wochenbett oder auch Produkte, die, sage ich mal, dann später alltäglich verwendet werden sollen. Alle Produkte sind von einem belgischen Gynäkologen, Dr. Smit, entwickelt worden. Entsprechend sind die gynäkologisch und dermatologisch getestet, was uns auch nochmal sehr wichtig ist, dass man da einfach Studien vorher hatte, die ja an realen Menschen geklappt wurden, dass man auch im Prinzip geschaut hat, haben die Produkte eine Wirkung gezeigt oder wie haben die Studienteilnehmer die Wirkung empfunden. Das vorab gesagt, ansonsten haben wir eine Pflegeserie, wie gesagt, für die Schwangerschaft. Die besteht einmal aus einem verwöhnenden Körperöl für die Haut, wie du schon gesagt hast, um einfach die Dehnung der Haut in der Schwangerschaft mit dem Öl im Prinzip ein bisschen zu pflegen. Dann haben wir aber auch sowas, wie du gerade erklärt hast, Franzi, das ist dann Massageöl, geburtsvorbereitend. Da muss schlussendlich dann jeder selbst entscheiden, ob er das möchte oder nicht. Aber ich stimme dir dazu, dass es wahrscheinlich gut ist, sich mit dem Part des Körpers auch zu beschäftigen davor. Also wir empfehlen das auch circa ab der 35. Schwangerschaftswoche, dass man da einfach regelmäßig die Dampfmassage anwendet. Und dann haben wir auch im Prinzip weitere Produkte, die dann fürs Wochenbett sind. Das ist einmal zum Beispiel eine beruhigende Intimpflegelösung für ein angenehmes Gefühl, gerade nach der Geburt, die man insbesondere bei Dammschnittrissen oder leichten Hautreißungen verwendet. Diese Intimpflegelösung verwendet man am besten mit einer Intimdusche oder auch im Mischverhältnis mit Wasser, je nachdem, wie man das möchte. Die passende Intimdusche bieten wir dazu auch an und da empfehlen wir das circa 2 Wochen ab der Geburt zu verwenden. Und dann als, sage ich mal, letztes Produkt in der Wochenbettreihe haben wir noch ein schützendes Intimöl. Da wichtig auch nochmal, dass es auf Ölbasis ist, dass es sozusagen pH-neutral ist und dann die natürliche Intimflora auch an der Frau im Prinzip respektiert und nicht verändert. Und das Intimöl soll die Haut mit Feuchtigkeit verleihen, einfach ein geschmeidiges Gefühl geben, Reizungen oder Irritationen lindern. Und was man auch super verwenden kann, ist es auch fürs Baby, zum Beispiel bei Windelausschlag. Bei Babys kann man dann auch das Intimöl weiter darüber hinaus benutzen. Und was uns insgesamt bei allen Produkten sehr wichtig ist, dass sie zu 100% vegan sind, dass sie ausschließlich auf Inhaltsstoffen natürlicher Basis fokussieren und im Prinzip auch diese Testungen, die ich eben schon angesprochen habe, dass sie gynäkologisch und dermatologisch getestet sind und dass wir damit auch sicher sein können, dass sie die Hormone der Frau nicht stören, also dass da keine Stoffe drin sind, die Hormone ins Ungleichgewicht bringen, aber auch die natürliche Intimflora respektieren. Habt ihr dazu noch Fragen?
Franzi, willst du?
Ja, also ich würde zum Beispiel gerne wissen, woher bezieht ihr denn eure Rohstoffe und was ist zum Beispiel gerade in den Sachen fürs Baby drin? Das finde ich auch spannend.
Also die Produkte werden alle in Belgien hergestellt. Das ist auch nochmal sehr wichtig für uns. Die Produkte, wie gesagt, sind nicht explizit für Babys, sondern das ist das Intimöl, was für die Frau gedacht ist. Erstmal primär, aber man kann es auch im Prinzip für Babys dann verwenden, damit es einen weiteren Zweck hat. Aber es ist, wie gesagt, alles auf Ölbasis und alle natürlichen Inhaltsstoffe. Das heißt, dass man im Prinzip da keine Sorge hat, dass man was im Intimbereich aufträgt, was jetzt irgendwie reizen könnte. Deswegen ist es ganz wichtig, dass es auf Ölbasis ist.
Und wie lange sind die haltbar, wenn du sagst, dass sie quasi aus natürlichen Stoffen bestehen? Ist ja die Haltbarkeit immer so eine Sache. Das würde mich noch interessieren als Hebamme.
Also die Haltbarkeit kommt immer ein Stück weit darauf an, ob das Produkt geöffnet ist oder nicht. Also wenn das Produkt nicht geöffnet ist, dann ist die Haltbarkeit länger. Das ist genauso ähnlich wie bei Lebensmitteln. Wenn die Produkte geöffnet sind, dann je nach Empfinden auch, so würde ich sagen, um die 12 Monate. Aber es ist natürlich wie beim Mindesthaltbarkeitsdatum kein genauer Tag, wo man sagen kann, das ist jetzt abgelaufen oder nicht.
Gut, aber 12 Monate, finde ich, ist jetzt schon recht lang. Das ist ja auf jeden Fall sehr gut. Und wo können Frauen eure Produkte beziehen? Also geht es nur online oder seid ihr auch in irgendwelchen Drogeriemärkten vertreten oder so?
Also aktuell tatsächlich nur online, weil es ist ja noch eine recht junge Kooperation. Deswegen aktuell sind die Produkte über unseren Babymove Online-Shop erhältlich. Aber natürlich auch in der Zukunft gerne auch in Drogerien zum Beispiel. Also da würden wir sehr gerne auch vertreten sein, dass man unsere Produkte auch gerade zum Beispiel in DM oder Rossmann, wo auch wahrscheinlich viele Eltern oft zu Besuch sind, dass die Produkte da dann auch später erhältlich sind zum Beispiel. Aber aktuell, wie gesagt, nur online erstmal.
Und gibt es noch irgendwas, was man bei der Anwendung beachten muss, jetzt speziell im Wochenbett? Muss man warten, bis der Wochenfluss vorbei ist oder darf man da direkt auch parallel mit starten? Kannst du uns dazu noch was sagen?
Also um das abzuklären, ich meine, viele haben ja auch eine Hebammenbetreuung glücklicherweise. Da würde ich dann auch nochmal mit der Hebamme Rücksprache halten, was die genau sagt. Aber im Prinzip gibt es jetzt keinerlei Einschränkungen, die wir von vornherein sagen können, wo man es nicht verwenden sollte. Aber wie gesagt, am besten da nochmal mit der Hebamme Rücksprache halten, um da auch sicher zu sein.
Super. Das heißt einfach auch so ein bisschen auf das eigene Bauchgefühl hören, wenn es sich wieder richtig anfühlt.
Das eigene Empfinden ist natürlich immer auf Nummer eins. Wenn man merkt, okay, es fühlt sich nicht gut an, dann natürlich sollte man es nicht machen. Aber wenn man dann nochmal, finde ich, denke ich, gerade ist die Hebamme ein guter Ansprechpartner.
Genau, also vielleicht, Marie-Luise, was ja auch noch toll ist, was wir jetzt hier noch gar nicht angesprochen haben, ist, diese Produkte ersetzen jetzt natürlich keine Begleitung, ne? Aber Frauen können sie dabei unterstützen, dass sie eben gut für sich selber sorgen und vielleicht in so Routinen eintauchen, die man sich als Mama vielleicht neu angewöhnt sozusagen, um so ein gutes Gefühl im Alltag zu haben. Ne? Dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit im Wochenbett ist ja enorm wichtig. Magst du uns vielleicht kurz einmal was dazu erzählen? Es gibt auch eine, ja, wie nenne ich das? Also so eine Unterstützung, Nobody Told Me. Willst du dazu mal kurz was erzählen, was das ist und was das beinhaltet?
Genau, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass uns als Marke sehr wichtig ist, das auch ein mehrwertstiftende Themen im Prinzip zu behandeln und es auch in unseren Kommunikations- und Bildwelten zu zeigen. Und wir haben bewusst den Namen Nobody Told Me gewählt, weil der genau das Gefühl beschreibt, das viele Frauen im Wochenbett und auch in der frühen Mutterschaft erleben. Nobody Told Me im Sinne von, das hat mir keiner gesagt oder wieso hat mir das keiner gesagt, hätte ich gerne vorher gewusst. Weil auf einmal passiert so viel körperlich, emotionales, aber der Alltag bleibt auch nicht stehen. Und man hat einfach das Gefühl, niemand hat einem vorher gesagt, wie intensiv dieses Ganze oder auch fordernd sein kann. Und genau aus diesem Grund haben wir einen Blog ins Leben gerufen. Also Nobody Told Me ist im Prinzip ein Blog, der auch einfach um den Austausch fördern soll unter Frauen, weil Austausch fühlt sich meistens gut an. Und ich kann mir vorstellen, dass sehr viele Themen auch nicht nur einzelne Leute betreffen, sondern im Prinzip alle den einen mal vielleicht mehr oder weniger beschäftigen oder herumtreiben. Und deswegen ist es uns wichtig, dass wir im Prinzip eine Basis schaffen, um genau für die Frauen auch einen Austausch zu fördern, aber auch Wissen zu teilen. Also zum Beispiel veröffentlichen wir auf unserem Blog ganz viele Artikel von Gesundheitsexperten wie Kinderärzten, Hebammen, Stillberaterinnen. Also dass man da schon mal einen ganz großen Wissensschatz hat, weil in der heutigen Zeit tendiert man ja schon immer schnell dazu, irgendwie mal zu googeln oder dann mal ganz schnell irgendwie einen Einblick zu bekommen, wenn man eine Frage hat. Und da wollen wir einfach auch immer das Wissen füttern und im Prinzip vielleicht auch ein Stück weit zeigen, ist es normal, dass vielleicht das Stillen nicht so klappt oder was gibt es da für Probleme. Deswegen haben wir da im Prinzip die Plattform, die ganz viel Informatives bietet auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es aber auch uns ein großes Anliegen, dass wir einfach diesen Austausch halt ja fördern und im Prinzip, dass Frauen ihre Geschichten erzählen können und dass dadurch auch so eine Verbindung entsteht und man ein gutes Gefühl hat am Ende des Tages.
Ich hake da noch mal ganz kurz ein. Also das bedeutet nur so jetzt für Blöde, weil also jede Frau hat die Möglichkeit, in diesem Blog etwas zu schreiben und auch zu kommentieren. Und dadurch ist es quasi wie so ein Beitrag bei Social Media, wo die Frauen dann über einen bestimmten Beitrag, den ihr geteilt habt, sprechen könnt oder aber auch selber Beiträge verfassen können und sagen können, hey, wie ist das bei euch? Heilt eure Sektionarbe auch schlecht und so weiter? Habt ihr Tipps? Also wie, dass man das so rein praktisch nochmal darlegt, wie ich mir das vorstellen muss als junge Mutter?
Genau, also im Prinzip ist es eigentlich so, wie du gesagt hast. Also einmal natürlich gibt es die Möglichkeit, bei den ganzen Artikeln Kommentare zu verfassen, Fragen zu stellen oder einfach da im Prinzip ein bisschen den Austausch zu fördern. Da könnte man jetzt auch eine Frage stellen, ja, wie ist es denn bei euch? Habt ihr das auch so empfunden? Aber es gibt auch quasi einen eigenen Bereich, sozusagen einen Community-Bereich, wo man jetzt auch eigene Themen aufbringen kann und Fragen stellen kann und dann auch einfach andere Mamas dazu einladen kann, ihre Meinung dazu zu teilen. Und wir stellen zum Beispiel auch sowas, wie du gesagt hattest, was du deinen betreuten Frauen zur Verfügung stellst, sowas wie Checklisten. Was brauche ich vielleicht für die Geburt? Was könnte da wichtig sein? Alltagshilfen, wie zum Beispiel auch Podcast-Empfehlungen. Welche Podcasts können wir empfehlen? Zum Beispiel Hebammen-Testen-Podcast. Der hört da gerne mal rein. Also, dass wir da auch so ein paar Quellen mit reingeben und Alltagshilfen, die auch spannend sind für Mamas dann auch im Prinzip zu hören.
Ja, ich finde es toll, weil das bietet eigentlich so eine Art Forum, ja, in dem man sich austauschen kann, weil ich glaube, dass ganz, ganz viele Frauen das kennen, dass wenn sie sich dann mal mutig waren und geöffnet haben in einer Gruppe von Freundinnen oder von anderen Mamas und dann mal gesagt haben, bei mir war übrigens das, dass dann von allen Seiten brechen die Dämme und es kommt, ja, das war bei mir auch so, ja, das habe ich auch erlebt und man denkt sich so, okay, warum habe ich mich vorher nie getraut, jetzt mal den Mund aufzumachen? Und genauso kennt man es aber auch auf der anderen Seite. Man hat das Wochenbett schon erlebt und man sieht vielleicht eine First-Time-Mom und denkt sich, ach, ich will dir jetzt auch keine Angst machen vorm Wochenbett, weil man muss auch keine Angst haben vor der Zeit. Und ich glaube, so entsteht genau dieser Moment, dass eigentlich sind alle total offen und wollen sprechen, weil man muss manchmal nur pieken und dann sprudeln die los vor Geschichten. Das war zumindest immer meine Erfahrung, die ich machen durfte. Aber trotzdem hat man selber von anderen, die es schon vor einem erlebt hat, die ganzen Infos nicht mitbekommen, weil die halt, glaube ich, denken, oh nee, ich will jetzt niemandem Sorge machen. Aber wenn man sich halt dann aktiv dafür entscheidet, ich will mich aber informieren, dann ist natürlich so ein Blog in Richtung Forum ein idealer Ort, andere Erfahrungen mitzubekommen und wahrzunehmen, die auch eben außerhalb der eigenen Bubble stattgefunden haben.
Voll. Und es ist immer abrufbar. Also jederzeit, auch nachts um 3, wenn man steht auf dem Sofa, ne?
Ja, das stimmt. Das ist echt ein Riesenpunkt, weil ja, der Tagesablauf ist dann ja sowieso auch ein bisschen wild und man macht sich zu den wildesten Zeiten am Tag Gedanken über irgendwas und wenn man dann eben so eine Anlaufstelle hat, dann ist das einfach toll. Ein schönes Projekt, Marie-Louise, finde ich ganz, ganz spannend und wir werden das natürlich in unseren Shownotes verlinken, sowieso alles, worüber wir heute gesprochen haben, auch die Produkte von Dumo und Shincare, das stecken wir euch alles in die Shownotes, dass ihr da die Links direkt findet. Und ich bedanke mich für dieses Gespräch heute. Ich fand das super spannend. Ich finde Wochenbett, wir könnten noch stundenlang weitersprechen, weil es gibt so viel zu erzählen und so viel zu berichten von dieser sehr sensiblen Phase, aber eben doch auch wirklich wunderschönen Phase. Und ja, danke Marie-Louise, danke Franzi für diesen Austausch heute. Ich hoffe, es hat euch da draußen Spaß gemacht zuzuhören. Und ich bedanke mich im Namen von Hebammen Testen, dass ihr wieder dabei wart. Und wie gesagt, schaut unbedingt in unsere Shownotes und findet da alle wichtigen Links zur Folge. Und wir sagen danke und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss, macht's gut.
Tschüss.
Das war Was Hebammen wirklich denken. Dein Podcast von hebammentesten.de. Abonniere uns bei Spotify und Apple Podcasts. Bis zum nächsten Mal.